Ja, meine Damen und Herren, wir sind immer noch bei der Frage, wie kann die Zentralität der Arbeit, die sich im 19. Jahrhundert allen aufdrängt, verstanden werden. Sie erinnern sich, Hegels Geschichte beginnt bei der Konfrontation der Selbstbewusstseine, führt weiter zu Herr und Knecht und endet mit der Privilegierung des knechtischen Bewusstseins. Marx Version beginnt.
Arbeitet. Die Arbeit hat mit dem Sieg der Arbeitsgesellschaft alles gute Gewissen auf ihre Seite gebracht und wir sind schon ein Stück weit in das Labyrinth Nietzsche eingestiegen. Ich lese Ihnen nochmal die Passage vor, mit der ich letztes Mal aufgehört habe. Da heißt es in dem Fragment, wenn zwei organische Wesen zusammenstoßen, wenn es nur Kampf gäbe um das Leben oder die Ernährung, wie? Fragezeichen. Und dann nach diesem Zweifel die Formulierung, es muss den Kampf um des Kampfes willen geben und herrschen ist das Gegengewicht der schwächeren Kraft ertragen, also eine Fortsetzung des Kampfs. Gehorchen, ebenso ein Kampf. So viel Kraft eben zum Widerstehen bleibt, Zitat Ende. Hegel hat also etwas übersehen. Er hat übersehen, dass es die Dimension des Kampfes als Selbstzweck gibt. Kampf ist nicht reduzierbar auf Zwecke und Ziele. Es ist ein Modus der Selbstentfaltung, Selbstausdehnung, Selbstkonstitution. Hegels Kampf um Anerkennung übersieht diesen positiven Selbstzweck, von daher auch seine Konzentration auf das Ende des Kampfes. Ein Ende des Kampfes gibt es bei Nietzsche nicht. Herr sein ist eine Fortsetzung des Kampfes und Knecht sein ist auch eine Fortsetzung des Kampfes. Das ist die Revision, die er an Hegel vornimmt, beziehungsweise die Einwände, die er hat. Wie steht es im Verhältnis zu Marx? Sie kennen die Marxische Lösung, nicht? Die Arbeiterklasse an sich tritt aus der Sphäre der Arbeit, der Knechtschaft heraus und gewinnt als Klasse für sich die Dimension des Kampfes wieder. Sie wird zur kämpfenden Arbeiterklasse. Und wir haben uns ja die Frage zu stellen, warum stimmt Nietzsche diesem Konzept nicht einfach zu, wo doch die rebellierenden, die revoltierenden Arbeiter vieles enthalten sein könnte, was zu Nietzsche passen würde, wenn Sie an die Ratschläge an die deutsche Arbeiterklasse, an die europäische Arbeiterklasse denken. Aber Nietzsche ist überhaupt kein Sozialist, ganz und gar nicht. Der Gedanke, dass die Knechtsmoral Herrenmoral werden könnte, dass die Knechte siegen, das war ihm ein Graus. Und vor allem, es war auch gar nicht etwas, was in seiner Optik noch anstünde, sondern in seiner Diagnose mit dem Sieg der Arbeitsgesellschaft hat die Knechtsmoral, die Arbeitsmoral, modern gesprochen die kulturelle Hegemonie. Sie haben schon gewonnen. Und Sozialismus ist für Nietzsche von daher überhaupt keine Wende der bürgerlichen Gesellschaft oder Abschaffung der bürgerlichen Gesellschaft oder Überwindung der bürgerlichen Gesellschaft, sondern der Sozialismus ist allenfalls eine Steigerung der bürgerlichen Gesellschaft, die alles nur noch viel schlimmer machen würde. Nietzsche geht in seiner Analyse zurück bei der Frage, woher kommt der Sieg der Arbeitsmoral über die Herrenmoral? Und die Herrenmoral, die macht er historisch, genetisch fest in der ritterlich-aristokratischen Wertungsweise, in der eben Arbeit als Schande gilt. Was Wert hat, das ist, wie er schreibt, Krieg, Abenteuer, Jagd, Tanz, Kampfspiele und alles überhaupt, was starkes, freies, frohgemutes Handeln in sich schließt. Zitat Ende. Die Frage ist, wie konnte diese Wertungsweise, die herrische Wertungsweise, so geschwächt werden? Wie konnten diese Herren frohgemut und tapfer vom Erdball verschwinden? Gegen wen waren sie unterlegen? Anders gefragt in Nietzsches Vokabular, wer war stärker als die Starken? Welche Feinde waren es, die hier den Sieg davongetragen haben? Und die Feinde, die Nietzsche hier historisch ausmacht, das waren die, wie er sagt, bösesten Feinde, die man sich überhaupt machen kann. Es waren nämlich die Priester. Arbeitsmoral und Herrenmoral, es gibt nicht nur diese beiden Dinge, es gibt noch ein drittes, was wir bei Hegel so gar nicht finden und was wir bei Marx auch nicht finden, nämlich die Priestermoral. Es gibt drei Moralen. Die ritterlich-aristokratische Wertungsweise ist der priesterlichen Wertungsweise unterlegen und im Ergebnis ist die Arbeitsmoral herausgekommen. Das ist für Nietzsche ein ungeheuerlicher Vorgang. Wie konnte das geschehen? Wo liegen die Quellen der Überlegenheit der Priester über die Herren, über die Aristokraten? Nicht? Diese Trias, in gewisser Weise erinnert sie das vielleicht auch an Georges Dumézils trifunktionale Ideologie der indoeuropäischen Zivilisation. Sie erinnern sich an die Trias Beten, Kämpfen, Arbeiten, die ja auch im Mittelalter als mittelalterliche Ordnung noch präsent ist und mit der Ständeordnung in der Französischen Revolution untergeht als Dreistände. Wie konnte das geschehen? Woher kommt diese Überlegenheit der Priester? Und vor allem, weshalb sind die Priester die bösesten Feinde? Nietzsches Antwort, ich zitiere, weil sie die Ohnmächtigsten sind. Aus der Ohnmacht wächst bei ihnen der Hass ins Ungeheure und Unheimliche, ins Geistige und Giftigste. Die ganz großen Hasser in der Weltgeschichte sind immer Priester gewesen, auch die geistreichsten Hasser. Gegen den Geist der priesterlichen Rache kommt überhaupt aller übrige Geist nicht in Betracht. Die menschliche Geschichte wäre eine gar zu dumme Sache ohne den Geist, der von den Ohnmächtigen her in sie gekommen ist. Zitat Ende. Das ist eine eigenartige Argumentation. Und auch hier muss man wieder die Ohren hinter den Ohren sich ausbilden. Auf dieser Seite der priesterlichen Wertungsweise steht zweierlei. Es steht ungeheurer Hass, ein Hass übelster Art und zugleich eine ungeheure Geistigkeit, hohe Intelligenz. Die Menschheit wäre dumm geblieben ohne diesen Geist. Und ich denke, jede Interpretation Nietzsches, die nicht diese beiden Seiten, dieses Paradox zusammenhält, die laufen in die Irre. Also, ja genau, das habe ich schon vorgelegt. Und Nietzsche gibt auch gleich ein Beispiel. Das größte Beispiel, wie er sagt, das größte Beispiel der priesterlichen Wertungsweise ist das Judentum. Ich zitiere ihn das. Alles, was auf Erden gegen die Vornehmen, die Gewaltigen, die Herren, die Machthaber getan worden ist, ist nicht der Rede wert im Vergleich mit dem, was die Juden gegen sie getan haben. Die Juden, jenes priesterliche Volk, das sich an seinen Feinden und Überwältigern zuletzt nur durch eine radikale Umwertung von deren Werten, also durch einen Akt der geistigen Rache, Genugtuung zu schaffen wusste. So allein war es eben einem priesterlichen Volke gemäß, dem Volke der zurückgetretensten priesterlichen Rachsucht. Die Juden sind es gewesen, die gegen die aristokratische Wertgleichung gut, gleich vornehm, gleich mächtig, gleich schön, gleich glücklich, gleich gottgeliebt, mit einer furchteinflößenden Folgerichtigkeit die Umkehrung gewagt und mit den Zähnen des abgründigsten Hasses, des Hasses der Ohnmacht festgehalten haben, festgehalten haben, nämlich die Elenden sind allein die Guten, die Armen, die Ohnmächtigen, die Niedrigen sind allein die Guten, die Leidenden, Entbehrenden, Kranken, Hässlichen sind auch die einzig Frommen, die einzig Gottseligen, für sie allein gibt es Seligkeit, ihr dagegen, ihr Vornehmen und Gewaltigen, ihr seid in alle Ewigkeit die Bösen, die Grausamen, die Lüsternen, die Unersättlichen, die Gottlosen, und ihr werdet auch ewig die Unseligen, Verfluchten und Verdammten sein. Das ist Nietzsche Genealogie der Moral 1887 publiziert. Und wenn ich Ihnen letztes Mal gesagt habe, es gibt einen Pfad von Nietzsche zu Hitler, so gehören diese Sätze natürlich dazu. Und die Sätze waren geradezu Wasser auf die Mühlen des deutschen Antisemitismus im Kaiserreich. Und dabei konnte eben das eine doch vergessen werden, was Nietzsche über den Zusammenhang von geistiger Rache und Entwicklung der Geistigkeit an und für sich gesagt hat, ohne die die menschliche Geschichte eine gar zu dumme Sache gewesen wäre, das, was er im Satz zuvor gerade geschrieben hatte. Und vergessen wurde bei dieser Ausbeutung der nietzscheanischen Interpretation des Judentums auch, dass Nietzsche die Juden das größte Beispiel der priesterlichen Wertungsweise nennt. Das größte Beispiel, das heißt, hier im Judentum ist für Nietzsche ein Gipfel an Geistigkeit erreicht, von dem es nur noch bergab gehen kann. Schon das Christentum ist für Nietzsche ein Schritt bergab. Weiter unten in der Genealogie der Moral heißt es, Zitat, ich liebe das Neue Testament nicht. Man errät es bereits. Es beunruhigt mich beinahe mit meinem Geschmack in Betreff dieses geschätztesten und überschätztesten Schriftwerks dermaßen allein zu stehen. Der Geschmack zweier Jahrtausende ist gegen mich. Aber was hilft es? Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich habe den Mut zu meinem schlechten Geschmack. Das Alte Testament, das ist etwas ganz anderes. Alle Achtung vor dem Alten Testament. In ihm finde ich große Menschen, eine heroische Landschaft und etwas vom Allerseltensten auf Erden, die unvergleichliche Naivität des starken Herzens. Mehr noch, ich finde ein Volk. Zitat Ende. Des starken Herzens, Sie erinnern sich an den 16-jährigen Nietzsche, der sich wie Napoleon an die Leber, an sein Herz fasst. Ein starkes Herz, ein Volk. Das findet Nietzsche bei den Juden. Zitat. Das war das Zitat, ja. Ich erspare Ihnen jetzt noch eine ganze Reihe von Zitaten, in denen seine ekstatische Bewunderung für das Judentum und seine Geringschätzung des Christentums zum Ausdruck kommt. Ich denke, man muss diese Paradoxie zusammenhalten. Ungeheurer Hass und ungeheure Geistigkeit, das gehört zusammen. Also nochmal die Adjektive, also die Beschreibung dazu, Herrenmoral, mächtig, Frohgemut, tapfer, das sind die Vokabeln, die immer vorkommen, wenn er von der Herrenmoral spricht. Die Priestermoral, sie entsteht aus der Ohnmacht. In der Kombination von Hass und Geist ist es ein Akt der geistigen Rache, die intelligenter sein muss, weil sie eben nicht körperlich, also materiell arbeitet. Und aus diesem Phänomen entsteht dann das, was Ressentiment genannt wird, auf das ich gleich noch eingehen werde. Ja, Nietzsche, das merken Sie, meine Damen und Herren, hat wie kein anderer labyrinthische Verflechtungen im Souterrain der menschlichen Seele aufgedeckt. Er wollte eben das zum Hörbar machen, was sozusagen ganz leise sein soll. Große Geistigkeit basiert auf großem Hass, und man kann durchaus sagen, Nietzsche war auch ein großer Hasser. Hass ist heute, das sollte man vielleicht nochmal überlegen, was da passiert, Hass ist heute ja ein ganz an den Rand gedrängtes Thema unserer Gesellschaft. Man muss schon zu Skinheads gehen, um Repräsentanten von Hass oder diese Vokabel überhaupt zu finden. Da herrscht ein geistloser Hass. In der Mitte der Gesellschaft gibt es das gar nicht mehr. Da gibt es geistige Normalisierung, die keinen Hass kennt, sondern eben die nette kommunikative Kompetenz. Und natürlich enorme Anstrengungen zur Kriminalisierung von Hate Speech, wie das in den USA genannt wird. Es gibt viel darüber nachzudenken, wo diese Prozesse herkommen. Zurück zu Nietzsches historischen Aufdeckungen, geistige Rache aus der Ohnmacht heraus. Das ist eben der Gegner, der die Herrenmoral unterminiert hat und am Ende Schachmatt gesetzt hat. Diese aristokratische Wertgleichung, hier nochmal aufgeschrieben, nicht? Gut, gleich, vornehm, gleich, mächtig, gleich, schön, gleich, glücklich, gleich, gottgeliebt. Sie wird von den Priestern umgekehrt, pervertiert in eben gut, gleich, ohnmächtig, gleich, arm, gleich, unglücklich etc. Diese Perversion der Werte, sie resultiert aus dem, was Nietzsche Ressentiment nennt, das Ressentiment. Was ist damit gemeint? Das Ressentiment, das sind höchst unfeine Gefühle, unfein in Nietzsches Wertungsweise. Hass auf den Glücklichen, Neid auf den Erfolgreichen, Miesmachen, Verhässlichen dessen, was man zwar haben möchte, aber ohnmächtig, wie man ist, nicht erlangen kann und es deshalb abwertet. Nicht? Also um ein banales Beispiel zu nehmen, nicht ehrlich gesagt würde ich schon gern auch diesen schmucken Rennwagen wie der reiche Nachbar fahren, aber da ich ohnmächtig bin, die Mittel mir dazu fehlen, also mache ich diesen schmucken Rennwagen schlecht. Ich nenne das irgendwie protzig, dumm, hässlich, geschmacklos oder so etwas, nicht? Ich werte es um, das ist eigentlich das Phänomen des Ressentiments. Das meint Nietzsche mit Ressentiment, finden Sie weit verbreitet in menschlichen Gesellschaften. Ressentiment ist produktiv, es setzt nämlich aus Neid- und Rachegefühle Gegenwerte. Gegenwerte. Nietzsche schreibt, ich zitiere, der Sklavenaufstand in der Moral beginnt damit, dass das Ressentiment selbst schöpferisch wird und Werte gebiert. Das Ressentiment solcher Wesen, in denen die eigentliche Reaktion, die der Tat versagt ist, die sich nur durch eine imaginäre Rache schadlos halten können. Während alle vornehme Moral aus einem triumphierenden Ja-Sagen zu sich selber herauswächst, sagt die Sklavenmoral von vornherein Nein zu einem Außerhalb, zu einem Anders, zu einem Nicht-Selbst. Und dieses Nein ist ihre schöpferische Tat. Zitat Ende. Also Sie haben diese entscheidende Opposition. Ja sagen, das ist die Herrenmoral. Nein sagen, die Sklavenmoral. Das ordnet er so zu. Und Sie erinnern sich ja auch an Hegel. Und da merken Sie, wie Nietzsche dagegen anarbeitet, nicht? Zitat Hegel, das Selbstbewusstsein ist zunächst einfaches Für-sich-Sein, sich selbst gleich durch das Ausschließen alles anderen aus sich. Nicht? Das hegelische Selbstbewusstsein sagt von vornherein nein, 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 nein. Sagt nicht ja, sagt nein. Nietzsche würde vielleicht den ersten Teil des Satzes noch mitmachen, sich selbst gleich sein, sich selbst gleich sein, zu sich ja sagen, aber Hegels Sklavenmoral fängt für Nietzsche dort an, wo dies zugleich eben durch das Ausschließen alles anderen aus sich erfolgen soll, durch das Nein, durch die negative, durch die negierende Bewegung, die ja in der Hegelschen Dialektik insgesamt eine so prominente Rolle spielt. Ich hatte Ihnen ja das ausgeführt, dass die Negation eigentlich der Motor des ganzen Prozesses ist. Die Sklavenmoral sagt von vornherein Nein zu einem Außerhalb, zu einem Anders, zu einem Nicht-Selbst. Und Nietzsche fährt fort, ich zitiere, die Sklavenmoral bedarf, um zu entstehen, immer zuerst einer Gegen- und Außenwelt. Sie bedarf, physiologisch gesprochen, äußerer Reize, um überhaupt zu agieren. Ihre Aktion ist von Grund aus Reaktion. Das Umgekehrte ist bei der vornehmen Wertungsweise der Fall. Sie agiert und wächst spontan. Sie sucht ihren Gegensatz nur auf, um sich selber noch dankbarer und frohlockender Ja zu sagen. Ihr negativer Begriff, niedrig, gemein, schlecht, ist nur ein nachgeborenes, blasses Kontrastbild im Verhältnis zu ihrem positiven, durch und durch mit Leben und Leidenschaft durchtränkten Grundbegriff: Wir Vornehmen, wir Guten, wir Schönen, wir Glücklichen. Zitatende. Wichtig sind hier diese Kombinationen, die er vornimmt. Aktiv Ja sagen, reaktiv Nein sagen. Sie können diese Vokabeln, können Sie alle nochmal durchspielen in der Hegelschen Geschichte von Herr und Knecht. Mit der Ausbreitung der Sklavenmoral, der Knechtsmoral, also dem Sieg der Arbeitsgesellschaft, werden, so Nietzsche, die Reaktiven, die Neinsagenden und das heißt für Nietzsche letztlich die nihilistischen Kräfte der Kultur immer stärker. Es ist ein Weg in den Nihilismus, die Menschen können nicht mehr Ja zu sich und sie können nicht mehr Ja zur Welt sagen, sie sind abonniert aufs Neinsagen. Mies machen, Ressentiment und die Welt wird immer hässlicher oder wie er sagt, die Wüste wächst. Wir kommen auf diese Frage nochmal zurück, wenn wir die Wert, also Arbeit, Kraft, mache ich gleich mit Kraft weiter, es kommt dann ja Wert nochmal, da kommen wir auf diese Wertung und Umwertung noch einmal zurück. Warum sind die ohnmächtigen, ressentimentbeladenen Knechte so siegreich? Einen Grund kennen wir, eben die priesterliche Wertungsweise oder in Nietzsches Begriffen eben die dummen Arbeitstiere oder Schafe, wie er sagt, sie erhalten waffenlose Hirten, Pasteure, Priester, die die Kunst der geistigen Rache beherrschen. Das wäre übrigens, wenn wir nochmal auf Marx zurückschauen, auf diese Debatten, die wir hatten, Philosophie und Proletariat, sie erinnern sich bei Bruno Bauer, Theorie, bei Hess Theorie und Praxis, bei Bruno Bauer Geist und Masse in diesen Oppositionen wäre die letzte Reihe die nietzscheanische Version Hirt und Herde. Hirt und Herde. Der andere Grund für die Niederlage der Herren liegt für Nietzsche in einer gewissen Dummheit der Herren, einer Dummheit. Der Herr, der auf seinen Knecht schaut, er wird, wenn er eine vornehme Wertungsweise praktiziert, wird er den Knecht bedauern. Er wird ihn bedauern. Und dieses Bedauern ist, wie Nietzsche sagt, ein großmütiges Bedauern. Vielleicht so etwas wie eine Missachtung in einem ursprünglichen Wortsinne von nicht genug drauf achten. In dieser Missachtung des Herrn gegenüber seinem Knecht ist, wie Nietzsche schreibt, ich zitiere, zu viel Nachlässigkeit, zu viel Leichtnehmen, zu viel Wegblicken und Ungeduld mit eingemischt. Zitat Ende. Der Herr sagt, welch ein bedauernswertes Individuum dieser Unglückliche und er will sich eigentlich auch nicht weiter damit befassen, er will auch nichts Genaueres erfahren, er will auch nicht wissen, wie es bei denen da unten zugeht. Das heißt, Herrenstolz, freudiges Ja-Sagen, Aktivität und Dummheit liegen eben eng zusammen. Anders der Blick des Knechtes auf den Herrn. Hier regiert nach Nietzsche der zurückgetretene Hass, das innerliche Rachegefühl, die giftigen Gefühle. Nietzsche schreibt über die Knechte, die Sklaven, ich zitiere, seine Seele schielt, sein Geist liebt Schlupfwinkel, Schleichwege und Hintertüren. Alles Versteckte mutet ihn an als seine Welt, seine Sicherheit, sein Labsal. Er versteht sich auf das Schweigen, das Nichtvergessen, das Warten, das Vorläufige sich verkleinern, sich demütigen. Eine Rasse solcher Menschen des Ressentiments wird notwendig endlich klüger sein, als irgendeine vornehme Rasse, sie wird die Klugheit auch in ganz anderem Maße ehren, nämlich als eine Existenzbedingung ersten Ranges, während die Klugheit bei vornehmen Menschen leicht einen feinen Beigeschmack von Luxus und Raffinement an sich hat. Zitat Ende. Das heißt, Vernunft, Rationalität, es ist für die Herrenseite ein Luxus, für die Knechtseite eine Existenzbedingung. Und Sie erinnern sich ja auch, wie das bei Hegel war, nicht? Knecht wird das Selbstbewusstsein, das im Angesicht des Todes zur Reflexion kommt, zur Vernunft kommt und aufhört zu kämpfen und dafür zu denken. In den Knechten entwickeln sich, modern gesprochen, Rationalitätspotenziale. Sie sind hinterhältiger, reflexiver, listiger, und dies ist eben eine Macht, die Macht der Rationalität, die in der Moderne über die naive Unbefangenheit der Herren siegen wird. Also, wenn man nochmal die Schematisierung auflistet, die sich bei Nietzsche finden, so haben sie eben auf der Herrenseite Nachlässigkeit, das Leichtnehmen, das Wegblicken, sie können auch sagen, das Bedauern sagen, nicht, tut mir wirklich leid, dass es so ist, nicht? Auf der Knechtseite Wachsamkeit, nicht vergessen, sich verkleinern, und das sind sozusagen dann Oppositionen, die in Dummheit und Klugheit bzw. der Rationalitätschance der Knechte münden. Nietzsches Haltung zu diesem ganzen Prozess ist, wie sollte es anders sein, höchst ambivalent. Im Ressentiment, so seine These, entstehen die eigentlichen Werkzeuge der Kultur. Kulturschöpferisch. Hier wird etwas Wertvolles geschaffen, sagt er. Aber er fügt hinzu, ich zitiere, womit allerdings noch nicht gesagt wäre, dass deren Träger zugleich auch selber die Kultur darstellten. Zitat Ende. Im Gegenteil. Die Träger dieser Kultur, also die Wehrfrage, sie stellen für Nietzsche einen Rückgang der Menschheit dar. Fortschritt der Kultur, Rückgang der Menschheit. So finden wir bei Nietzsche überhaupt keine eindeutig auflösbaren Positionen. Es ist ein Magma von Paradoxien, das er aufmacht. Das macht die Beschäftigung mit ihm so schwierig. Wo Sie bei Nietzsche sicher sein können, ist vielleicht nur eines. Sie finden bei ihm eine geradezu fanatische Ehrlichkeit. Eine fanatische Ehrlichkeit gerade auch den grausamen, den schlimmen Seiten menschlicher Existenz und Kultur gegenüber. Ein Beispiel noch dazu. Marx hat ja an vielen, vielen Stellen immer wieder zu begründen versucht, warum der moderne Arbeiter eben kein Sklave ist. Sie kennen die Definition bei Marx auch nicht. Der Sklave gehört als Person seinem Herrn. Der moderne Arbeiter dagegen ist formell frei, gezwungen zum Verkauf der Ware Arbeitskraft. Der Kapitalist kauft nicht Arbeiter am Stück als Sklaven, sondern er kauft die Ware Arbeitskraft. Das ist ja auch alles richtig. Für Nietzsche mit seinen Ohren hinter den Ohren ist diese Differenz vielleicht wahr, aber sie ist nicht ganz ehrlich. Eine Art geheuchelter Differenz, eine Beschönigung. Er notiert, ich zitiere, alle Menschen zerfallen wie zu allen Zeiten, so auch jetzt, in Sklaven und Freie. Denn wer von seinem Tage nicht zwei Drittel für sich hat, ist ein Sklave, er sei übrigens, wer er wolle, Staatsmann, Kaufmann, Beamter, Gelehrter. Zwei Drittel eines Tages für sich haben. Wer das nicht hat, ist ein Sklave, wie gesagt. Und dass nicht mehr von Sklaverei geredet wird, sondern von Arbeit, das ist für Nietzsche eine skandalöse Beschönigung. In der modernen Ideenwelt wird notorisch ein zentraler Aspekt verdrängt, eine Wunde, in die Nietzsche da seinen Finger legt. Alles, was wir, wenn wir ehrlich sind, an menschlicher Kultur und menschlichen Werten schätzen, basiert, bei Lichte betrachtet, auf Unterdrückung und Sklaverei, das heißt auf der Existenz von Menschen, die eben nicht zwei Drittel ihres Tages für sich haben. Kultur hat einen grausamen Hintergrund. Und das versucht er überall aufzuzeigen, Denken Sie etwa auch an die Zivilisierung des Rechtsbewusstseins, die Entwicklung der Straftechniken, können Sie bei Foucault nachlesen, welche Gewalt im Prozess dieser Zivilisierung des Rechtsbewusstseins. Um einen Künstler zu ernähren, auch heutzutage, der nun wirklich die Zeit hat, ein großes Werk zu schaffen, ihm Mittel bereitzustellen, bedarf es des Verzichts an vielen anderen Stellen dieser Gesellschaft. Die moderne Gesellschaft verleugnet den Gewalthintergrund ihrer eigenen Kulturleistung. Das macht Nietzsche immer wieder klar. Und das unterscheidet sie von den Griechen, die eben ehrlich genug waren, die Schmach der Sklaverei, die Schmach der Arbeit, auch eine Schmach zu nennen und zu bejahen, weil dieses Leiden eben auch einen Sinn machte, nämlich die Hervorbringung von Kultur. Für Nietzsche ist in der Moderne hier eine Unklarheit aufgetreten, eine Unklarheit, ich gebe Ihnen das nochmal als Zitat, weil ich das eigentlich das Wichtige finde, auch an seiner Art zu denken, der Charakterisierung der Moderne, wo er sagt, die neuere Zeit ist eben zu begreifen als die vor allen Konsequenzen zurückfliehende. Sie flieht vor ihren Konsequenzen zurück. Sie will nichts ganz haben, und ganz heißt bei Nietzsche, ganz auch mit all der natürlichen Grausamkeit der Dinge. Das wollen wir nicht haben. Wir wollen uns Kulturleistungen erfreuen, aber die Sklaverei verbal abschaffen. Und siehe da, mehr und mehr Menschen arbeiten und arbeiten, aber die Kulturleistungen, wo bleiben die? In Nietzsches Augen wird die moderne Welt hässlicher, schmutziger. In einem Fragment heißt es, Zitat, wir sehen das allgemeine Treiben. Jeder Einzelne wird geopfert und dient als Werkzeug. Man gehe durch die Straßen, ob man nicht lauter Sklaven begegnet. Wohin? Fragezeichen. Wozu? Zitat Ende. Das ist die nietzscheanische Frage. Arbeitsgesellschaft haben wir, ja. Aber wozu eigentlich? Wozu? Ja, meine Damen und Herren, Hegel, Marx, Nietzsche, Zentralität der Arbeit, ich will das jetzt abschließen und vielleicht noch ein bisschen mit dem zweiten Zauberwort anfangen heute, Kraft. Blicken wir kurz zurück. In der Herr-Knecht-Geschichte finden wir die philosophische Begründung der Zentralität der Arbeit. Bei Hegel, die Wahrheit des Selbstbewusstseins hat ihre Stätte in der Arbeit. Marx nimmt das von Hegel, kehrt es um, beziehungsweise liest die Geschichte rückwärts. Die Arbeiterklasse verharrt nicht in dienendem Gehorsam. Sie konstituiert sich zur Klasse für sich, gewinnt jene Dimension des Kampfes wieder, die bei Hegel der Arbeit vorgelagert war. Und im Kampf der Arbeiterklasse geht es wieder um Kampf auf Leben und Tod. Ein Kampf, der allerdings jetzt nicht mit Herrschaft und Knechtschaft endet, sondern zu einer klassenlosen Verwaltung von Sachen. Nietzsche erzweifelt überhaupt schon am Hegelschen Einstieg. Das Selbstbewusstsein, das zuerst Nein sagt, ist ohnehin eine böse Geschäftsgrundlage. So soll man nicht anfangen. Hegel hat die ganze Geschichte aus der Perspektive der Sklavenmoral geschrieben. Anzufangen wäre ja doch ganz anders, sagt Nietzsche. Anzufangen wäre mit dem Individuum, das Ja sagt, das alles ganz haben will, auch die natürliche Grausamkeit der Dinge, das ungebrochene Individuum. Hegels Selbstbewusstsein ist in Nietzsches Augen eigentlich von vornherein schon vergiftet, schon giftig. Darum, so könnte Nietzsche dann Marx antworten, hilft auch eine Umkehrung nicht. Es hilft auch das Rückwärtslesen nicht. Ob man in ein morsches Haus von vorn oder hinten hineingeht, ändert nicht viel an der Sache. Der Kampf auf Leben und Tod, er hat für Nietzsche völlig andere Resultate als bei Hegel oder bei Marx. Und in einer kleinen Randbemerkung bringt er das auf den Punkt, können sich aufschreiben, der Sieger wird meistens dumm, der Besiegte boshaft. Das ist der Ausgang von Herrknecht. Der Sieger wird meistens dumm, der Besiegte boshaft. Eine schmerzliche Feststellung, grausame Feststellung. Im historischen Prozess haben die Besiegten an Terrain gewonnen, so Nietzsche. Die Arbeit hat das gute Gewissen auf ihrer Seite, man schämt sich nicht mehr. dass man arbeitet, Zentralität der Arbeit, ja leider, würde Nietzsche sagen, sicher, so ist es, eine schlimme Zentralität, so schlimm, dass dabei nicht mal die Schmerzen gespürt wird, trotz Zunahme der Herzinfarkte. Wozu diese Arbeit dient, das ist immer schwieriger zu beantworten. In Nietzsches Perspektive greift die Sklaverei um sich, es ist eine Sklaverei ohne Herrn, die er konstatiert. Eine Sklaverei ohne Herrn, wobei für Nietzsche die fatale Täuschung darin besteht, dass das Verschwinden der Herren als Aufhebung der Sklaverei bedeutet wird. Das ist der Irrtum der Moderne. Das Verschwinden der Herren, der faulenzenden, genießenden, prunkenden Klassen ist keine Aufhebung der Sklaverei. Sklaverei ohne Herren, dann kann man natürlich jetzt noch lange überlegen, ob das vielleicht das ist, was unter anderem Namen als die klassenlose Verwaltung von Sachen bei Marx auftaucht, eine Sklaverei ohne Herren, eine klassenlose Gesellschaft, die nur noch die Dinge verwaltet, aber wo nicht mehr Menschen über Menschen herrschen, kann man drüber grübeln. Ja, ich bin jetzt eigentlich hier am Ende dieses Abschnitts, will das nicht verlängern, es bleiben mir nämlich noch 5 Minuten anzufangen, das nächste Zauberwort des 19. Jahrhunderts zu befragen. Nicht? Sie wissen, Arbeit, Kraft, Wert, die 3 Worte will ich hervorheben. Sie werden aufgeladen, warum, wissen Sie auch, die soziale Frage steht dabei, die Frage nach der Gesellschaft, die soll beantwortet werden. In der marxischen Terminologie, was ist der Wert der wahren Arbeitskraft? Über Arbeit haben wir geredet, jetzt geht es um Kraft. In der Übersicht gebe ich Ihnen, da fange ich ein bisschen mit an, Dunkelheit der Kräfte. Zunächst mal, wenn Sie Texte aus dem 19. Jahrhundert lesen, merken Sie, dass das 19. Jahrhundert ist prall gefüllt mit Kräften. Politische Kräfte natürlich, soziale Kräfte, Arbeitskräfte, Marktkräfte gibt es, Naturkräfte, die werden beherrscht durch technische Erfinderkraft. Überhaupt ist es ein ungemein kraftvolles Jahrhundert. Ich will den Abschnitt insgesamt nicht so lang werden lassen, aber eines stellt man gleich fest, wenn man diese Konjunktur des Kraftbegriffs im 19. Jahrhundert untersucht. Eigentlich wissen die Menschen gar nicht so genau, was das sind, Kräfte. Oder anders gesagt, sie können zwar die Pluralität der Kräfte benennen, aber irgendwie entspringen sie aus einem dunklen Feld. Deshalb Dunkelheit der Kräfte. Nicht im Grundzügen, im ersten Semester habe ich Sie ja schon darauf hingewiesen, im 19. Jahrhundert entsteht diese Inevidenz des Sozialen, nicht in der Erfahrung der modernen Gesellschaft, da gibt es ein rätselhaftes Moment und das heißt, es gibt eben Kräfte, die aus dem Zusammenwirken von Menschen entstehen, die aber wiederum das Zusammenwirken von Menschen bedrohen. Und für diese Dunkelheit der Kräfte gibt es auch einen Begriff in dieser Zeit, vis a tergo, lateinisch, die Kraft hinter dem Rücken. Es gibt hinter dem Rücken der Menschen eine Kraft, die wir nicht sehen können, weil sie hinter dem Rücken ist. Das finden Sie überall, Sie finden das auch bei Marx. Hinter dem Rücken der Individuen wirken Kräfte, die zu beherrschen ganz besondere Anstrengungen bedarf. Ja, Dunkelheit der Kräfte, wie kommt man an den Bereich heran? Ich will mit Marx einsteigen, zum marxischen Arbeitsbegriff nochmal zurückkehren. Sie erinnern sich an diesen Grundgedanken, Arbeit, sagt er, ist das Herausarbeiten der menschlichen Anlagen als Selbstobjektivierung. Das ist eine Seite des marxischen Arbeitsbegriffs, die habe ich erläutert. Arbeit wird hier eine Emanzipationskategorie, aber es gibt noch eine andere Seite des marxischen Arbeitsbegriffs, über die ich noch nicht gesprochen habe, die wir auch noch nicht kennen, und die gehört in das Kapitel Dunkelheit der Kräfte hinein. Hier kommt nämlich ein Stück Natur ins Spiel. Das nenne ich die naturalistische Seite bei Marx. Da heißt es im Kapital an einer Stelle, ich zitiere, Arbeit ist allgemeine Bedingung des Stoffwechsels zwischen Mensch und Natur, ewige Naturbedingung des menschlichen Lebens und daher unabhängig von jeder Form dieses Lebens, vielmehr allen Gesellschaftsformen gleich gemeinsam. Zitat Ende. Arbeit, Stoffwechselprozess zwischen Mensch und Natur. Stoffwechsel, das ist ein naturalistischer Begriff natürlich. Stoffwechsel heißt, der Mensch steht nicht einfach im Gegensatz zur Natur, sondern er gehört hier an, er gehört ihr an. Wie Marx sagt mit, ich zitiere, Fleisch, Blut und Hirn. Und er fährt fort, gegenüber der Natur ist der Mensch selbst eine Naturmacht. Arme, Beine, Kopf, Hand sind Naturkräfte. Und diese Naturkräfte wirken auf andere Naturkräfte. Die Arbeit des Menschen, so als Kraft verstanden, als Naturkraft verstanden, hebt auch den Naturcharakter der Stoffe nicht auf, sondern ändert lediglich deren Gestalt, bringt sie, wie Marx sagt, in eine für sein Leben brauchbare Form. Mag der Mensch auch im Arbeitsprozess einen möglicherweise gigantischen Apparat von Arbeitsmitteln zwischen sich und seinen Arbeitsgegenstand schieben, letzten Endes bleibt dieser Arbeitsgegenstand doch stets Natur, wie auch immer geformt, ein stoffliches Ding, Kraft, Energie, auf die ein anderes stoffliches Ding, nämlich die Kraft in der Arbeit, einwirkt. Arbeit ist eine Naturkraft. Das nenne ich die naturalistische Seite bei Marx. Es gibt sozusagen eine humanistische, emanzipatorische Seite im Arbeitsbegriff und eine naturalistische Seite. Wie hängt das, die beiden Seiten zusammen? Einerseits sagt Marx ja, Sie erinnern sich an das Zitat, der Mensch produziert universell, jede Produktion ist eine Vergegenständlichung des Individuums. Andere Seite, Arbeit als ewige Naturbedingung, Reich der Notwendigkeit, Selbstkraft, selbst ist der Mensch Naturkraft, das werden wir nie verlassen können. Das ist eine schwierige und eigentlich auch in der marxistischen Literatur oder marxkritischen Literatur oder in postmarxistischen Diskussionen ungelöste Frage. Arbeit hat bei Marx dieses Doppelgesicht, es ist eben Arbeitskraft. Arbeit, Kraft. Also jetzt in dieser Runde legen wir den Akzent auf Kraft. Man kann es anders sagen, Marx, Arbeit erscheint bei Marx einmal in einer humanistischen Dimension und einmal in einer sehr dezidiert antihumanistischen naturphilosophischen Dimension. Die humanistische Dimension baut auf die Bewährung der Gattung Mensch. Arbeit heißt eben, die menschlichen Wesenskräfte zur Entfaltung bringen, herausarbeiten schöpferische Anlagen. Der Mensch ist Selbstzweck, er ist zwar verwiesen auf den Stoffwechsel mit der Natur, aber dennoch berufen, wie in der Bibel steht, zum Herrn der Natur zu werden. Und in der Naturbeherrschung durch Arbeit entfaltet sich die einzigartige Größe des Menschen. Das ist die humanistische Dimension. Vertraute Gedanken, ob das so gut alles ist mit dem Herrn über die Natur, gibt es ja lange Diskussionen seit 1973. Von daher wird natürlich auch gerade im Zusammenhang der ganzen Ökologiediskussion die andere Seite, die antihumanistische, naturphilosophische Seite des marxischen Arbeitsbegriffs für heute wichtiger. Und dazu werde ich in der nächsten Stunde etwas ausführen, auf die ideengeschichtlichen Grundlagen zu sprechen kommen und dann mich konzentrieren auf den Zentralbegriff bei Marx, wo der Terminus Kraft drin vorkommt, nämlich auf die Theorie der Produktivkräfte. Das ist eine Produktivkraft. Also machen Sie sich auf einige kraftvolle Sitzungen, Vorlesungen gefasst. Da haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.